Klausen.
Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
RevLab.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Draußen mit Klausen. Heute wollte ich mal etwas ganz Seltsames und Verrücktes tun, nämlich über das Predigen sprechen. Die Predigt gilt ja als die Grundäußerung des Christlichseins, des Protestantischseins, aber in jetzt über 100 Folgen meines Podcasts als immerhin Theologe habe ich noch nie etwas über das Predigen gemacht. Und ich weiß gar nicht, ob bei RevLab, wo dieser Podcast ja rauskommt, das jemals schon mal ein Thema war. Dabei ist das ist ja nicht nur für Christenmenschen interessant, sondern eigentlich auch für alle anderen. Deshalb spreche ich heute mit einer sehr geschätzten Kollegin, Ruth Konrad, praktische Theologin hier in Berlin an der Fakultät. Sie hat gerade ein Kompendium zur Homiletik, also zur Predigtlehre, veröffentlicht. Und da dachte ich, das nehmen wir doch mal zum Anlass und wagen es, über das Predigen zu sprechen. Vielen Dank, dass ich dich besuchen darf, liebe Ruth.
Schön, dass du da bist.
Ja, liebe Ruth, fangen wir doch mal gar nicht mit deinem Kompendium an, da kommen wir noch gleich drauf, sondern mit einem aktuellen Beispiel einer Predigt, die viele Menschen irgendwie bewegt, beeindruckt hat. Ich bin mehrfach darauf angesprochen worden, auch von Menschen, die nicht regelmäßig Predigt hören, nämlich diese Predigt von der episkopalischen Bischöfin, also der anglikanisch-episkopalen Bischöfin aus Washington, Marion Buddy, glaube ich, spricht sie sich aus, die eben bei der Amtseinführung des neuen Präsidenten gepredigt hat und vor allen Dingen am Schluss ihn direkt angesprochen hat. Und das hat viele irgendwie bewegt. Und ich bin oft auch angesprochen worden, du wahrscheinlich auch. Wie hast du diese Predigt erlebt, die du jetzt als Predigt Wissenschaftlerin und Predigtlehrerin? Was ist dir da aufgefallen?
Also zunächst mal, das war ja für Predigtforscherinnen schon eine Sternstunde. Alle reden mal über eine Predigt. Das kommt ja sonst nicht so wirklich oft vor. Und wenn man dieses Video anschaut, ist ja auch wirklich alles da, was man sozusagen gerne erforschen möchte. Die Reaktionen der Hörerinnen, die Haltung der Predigtperson, diesen ganzen liturgischen Kontext. Ich habe die Predigt, ich fand es eine ganz großartige Predigt. Fand es ein bisschen bedauerlich, dass man oft nur den Schluss rezipiert hat, wo sie Donald Trump direkt anspricht. Es war aber im Ganzen ja eine völlig großartig durchkomponierte Predigt und die auch für meine Sicht durchgängig als Predigt erkennbar war. Sie hat sich auf den es gab einen Predigttext.
Was war denn der Predigttext? Das weiß ich gar nicht. Ich habe eben selber, muss ich zugeben, nur diesen Schluss, diese Applikatio, diese direkte Ansprache wahrgenommen.
Der Text war aus Matthäus 7, das Haus, das auf Sand gebaut sein könnte. Man solle auf Fels bauen. Und da steht im Hintergrund, und das fand ich jetzt wirklich unglaublich klug gemacht, diese Selbstvorstellung Amerikas, City on the Hill zu sein. Ja. Die spricht sie nicht aus, sondern erzählt die ganze Zeit im Grund, dass der Hill stabil sein muss, sonst steht die City nicht. Also das Thema dieser Predigt ist Unity, also die Gemeinschaftlichkeit. Und sie entfaltet lang sozusagen, welche Tugenden es benötigt, damit our nation, das Gemeinwohl, intakt bleibt und nicht auf Sand gebaut ist, die leitet sie ab und bezieht immer alle ein. Sie spricht also eigentlich immer zu allen und macht alle, fast alle zusammen, also Bürgerinnen und Bürger, solche, die Trump gewählt haben, solche, die nicht gewählt haben und die Mächtigen. Und erst ganz zum Schluss macht sie diese Wendung und spricht ihn direkt an. Und erst, wo sie sozusagen Haltungen entwickelt hat, die für alle gelten, führt sie dieses Stichwort Mercy ein. Das war schon rhetorisch auch vorher unglaublich gut gemacht. Und auch diese Wendung, dass sie dann am Ende leise wird. Wo ja alle immer denken, jetzt geht sie auf die Knie und bettelt. Aber es war natürlich rhetorisch ein unglaublich kluger Schachzug.
Die gute Lehrerin, wenn sie wirklich die Aufmerksamkeit haben will, wird sie nicht lauter, sondern leiser.
Genau, ganz genau.
Den Trick kennen wir. Er hat aber auch hier funktioniert. Ich fand es ganz interessant, eine Diskussion mit einem Kollegen, die ich hatte. Ich war irgendwie ganz begeistert, weil was mich angesprochen hat, steht erstmal der Mut, den sie gehabt hat, einfache Dinge anzusprechen, die all diese tollen Politiker oder Tech-Bros, diese Oligarchen, diesen Mut alle nicht haben, die alle gekuscht sind. dieser Mut. Zweitens, dass sie immer in der Rolle geblieben ist, also als Pfarrerin gesprochen hat, als christliche Predigerin, nicht als politische Agitatorin. Ich fand es auch schön, wie sie es gemacht hat. Und in ihrer ganzen Ungeliftetheit im Vergleich zu diesem Trump-Anhang hat sie ja nochmal eine Form von Menschlichkeit vorgestellt, die mich angesprochen hat. Der Kollege sagte aber, naja, ist eigentlich komisch. Ist ja eigentlich eine mittelalterliche Szene. Die Bischöfin bittet den Herrscher um Gnade. Dabei sind Menschenrechte ja nichts, was mit Mercy etwas zu tun hat, sondern das sind Rechte. Und also er hat daran angestoßen, nicht jetzt als Kritik an ihr, sondern an der ganzen Situation Anstoß genommen, dass sowas überhaupt notwendig ist, dass also eine Predigt im Grunde ein vordemokratisches Politikmodell darstellt, sozusagen die Kirche bittet um Gnade, wo es doch eigentlich darum geht, dass Rechte nicht angetastet werden von Mächtigen. Kannst du das nachvollziehen
ja,
mit diesem Gegenargument?
Das Argument kenne ich auch und ich habe aber manchmal den Eindruck, dass das Argument entsteht, wenn man den Schluss isoliert von der Predigt. Also wenn man vorneweg das liest, dann spricht sie lange über Dignity, über Menschenwürde, über Honesty und Humility und leitet das alles so her und dann erst macht sie den Dreh zu Mercy. Und ich habe auch eine Auslegung gelesen, die sagt, im Grunde greift sie ihn da viel schärfer an, als man das liest, weil sie klar macht, Mercy ist ein Recht. Mercy stimmt, ne?
Ja.
Mercy ist ein Recht, das allen zusteht.
Ja.
Biblisch Chesed, es steht ihr zu. Und alle sind ihrer bedürftig. Also das ist auch der, der jetzt so angesprochen wird, lebt im Grund und hängt ab von
Barmherzigkeit. Von Mercy, ja, ja.
Und das, also eine Auslegung im US-amerikanischen Bereich war, das war der eigentliche Angriff in diesem Schlussteil. Und deshalb, also sozusagen vor ihr sitzen die ganzen Herrschenden, die sagen, sie können über alles bestimmen und Daumen hoch oder Daumen runter, wir entscheiden. Und jetzt stellt sie sozusagen ein Gegenkonzept in den Raum, unter das am Ende vielleicht alle fallen würden oder nicht. Nach dem christlichen Glauben wirklich alle fallen. Und eine Auslegung, genau darin bestand das, was die starke Kritik an der Predigt ausgelöst hat.
Das ist interessant, mir fällt gerade ein, es gibt einen ganz wunderbaren, neueren Country-Song von Mary Gauthier, der heißt Everybody Needs a Little Mercy Once a While. Mhm. Und dann geht sie alle durch, wer alles Mercy braucht, sie braucht es, der alkoholkranke Bruder, die Kirche, der Präsident, alle brauchen Everybody Needs a Mercy Once in a While. Und das ist so das Grundmenschliche. Ja. Und zugleich entlarvt sie ihn ja in seiner grundsätzlichen Menschenfeindlichkeit.
Ja.
Weil er merciless ist, also keine Gnade zeigt. Und damit hat, ja, die Reaktionen waren ja heftig.
Die kann man auch wunderbar auf dem Film studieren. Man muss sich, wenn man das ganze Video anschaut, ist es ganz großartig, wie man da sozusagen Reaktionen studieren kann. Man kann auch diesen Mut, den du vorhin angesprochen hast, auch im Film sehen. Da gibt es eine Pause, bevor sie ihn direkt anspricht. Da kann man in ihrem Gesicht sehen, dass sie jetzt weiß, was kommt. Und sie hat ja auch schon im Nachgang gesagt, sie hätte den Schluss erst am Tag vorher eingebaut. Also ich finde es nicht vordemokratisch, ich finde es eher rhetorisch extrem gelungen. Was vielleicht der Eindruck des Vordemokratischen erweckt, ist, dass wir diese Szenen nicht mehr kennen, die es aber in der Predigtgeschichte oft gibt, dass Herrschende direkt angesprochen werden. Es löst vielleicht in unserem Kontext eher so eine Assoziation von Hofpredigertum raus, aber es ist auch eine religionspolitisch andere Konstellation. Und von daher, wir kennen, glaube ich, dieses Gegenüber nicht mehr so, sondern unsere politischen Predigten sind dann oft eher an die Herrschenden oder an die adressiert, die gerade nicht da sind. Und hier saß halt.
Ja, das ist eben das, weshalb diese Predigt jetzt nicht einfach ein Rollenmodell für unsere nächste Sonntagspredigt ist, weil sie einen einmaligen Kasus, eine bestimmte öffentliche Situation beschreibt und genau das nicht macht, was ich bei politischen Predigten oft nervig finde, dass über Menschen gepredigt wird, die gar nicht da sind. Und dann sind die halt schlecht oder dann werden die irgendwie zu irgendwas aufgerufen. Sie hören es aber nicht. Hier hat man diese wirklich einmalige oder sehr seltene Situation, dass der Aufzufordernde eben auch anwesend ist und adressiert werden kann.
Ja, und sie hat ja durchgängig in der Predigt sind eigentlich immer schon, also ich fange den Satz anders an, sie fasst am Ende in der Bitte eigentlich nur zusammen, was sie durchgängig immer schon aufgebaut hat. Also sie bittet nicht in den sozialen Medien dieses Polarisierte und jeder Mensch hat eine Würde und wir waren alle schon immer Fremde in diesem Land. Also sie baut was auf und fokussiert im Grunde am Schluss auf die eine Person, die das mediale Gesicht des Gegenteils ist. So habe ich es gelesen.
Ja, interessant. Aber ich fand es sehr bemerkenswert. Hat man nicht oft, dass eine Predigt doch bei vielen Menschen ankommt und sie berührt. Manche hat es aufgeregt und andere fanden es doch sehr beeindruckend und waren dankbar, dass eine christliche Predigerin etwas ausgesprochen hat, was all diese rechten, mächtigen Amazon-Chefs und sonst wie irgendwie nie sagen würden.
Ja, man muss aber auch sehen, es gab natürlich auch aus kirchlichen und christlichen Kreisen heftigen Protest.
Gab auch heftigen Protest.
Kanzelmissbrauch, Amtsmissbrauch, säkulares Christentum. Wenn man so verfolgt bei YouTube unten die Kommentare, dann ist es schon, also man kann im besten Fall, hier, in einem guten Fall oder anschaulichen Fall studieren, wie Predigten doch auch polarisieren können. Weil da schon auch viel Gehässiges dann unten steht.
Ja. Das wollen wir uns jetzt aber nicht weiter zu Gemüte führen. Das gibt's, das muss man eben auch wissen. Und gerade in dem ganzen Gesamtkontext des Gottesdienstes kamen unterschiedliche christliche Stimmen zu Wort. Das soll auch nicht ausgeblendet werden. Jetzt aber
Und auch, das muss man, glaube ich, dazu sagen, interreligiöse Stimmen.
Ja.
Also das ist, glaube ich, für den Gottesdienst und den Kontext schon wichtig, dass es außenrum Vertreter und Vertreterinnen aller Religionen gesprochen haben. Und die Predigt war eben dezidiert christlich. Und sie hat aber am Ende das geöffnet, sie spricht für alle Religionen. Aber ich glaube, das ist auch nochmal ein anderes Setting, ausmacht.
Das kennen wir so noch nicht, da bewegen wir uns langsam darauf hin. Aber in dieser Situation sind wir so in Deutschland oder Europa noch nicht. Aber das wird sich vielleicht dahin entwickeln. Nun, du hattest mir angekündigt, du würdest ein Kompendium zur Homiletik schreiben und das hat mich eher in Angst und Schrecken versetzt, weil unter Kompendium stelle ich mir ein 800 Seitenwerk mit Zusatzband mit 500 Seiten Anmerkungen vor. Das ist es aber gar nicht geworden, sondern es ist ein schmaler Band. Wie viele Seiten sind es? 167. Mehr so ein Essay, aber natürlich doch ein wissenschaftlicher Text. Wie kam es dazu und wie ist es dir beim Schreiben gegangen? Warum hast du sozusagen das Kompendium in dieser Weise zur Homiletik so knapp gefasst?
Also das waren zunächst mal die Reihenvorgaben.
Ach so.
Genau.
Also soll so sein.
Es gibt die Reihe Kompendien praktische Theologie im Kohlhammer Verlag. Die sind jeweils 120 bis 160, 70 Seiten, in denen die Kerngebiete oder die Handlungsfelder der praktischen Theologie dargestellt werden. Und die sollen so schmal sein, sollen auch möglichst wenig Fußnoten haben, allgemein verständlich sein. Und das war sozusagen die Rahmenvorgabe. Aber die hat mich natürlich schon auch unter Druck gebracht. Es gibt auch viele Dinge, die jetzt hier nicht drinstehen. Sozusagen, was kann man auf 160, 170 Seiten sinnvollerweise darstellen, sodass es für die Zielgruppe interessant ist. Die Zielgruppe sind eben zunächst mal Studierende, Examenskandidatinnen, Vikare, Vikarinnen, Pfarrer, Pfarrerinnen, die sonst nochmal sich einlesen wollen.
Empfehlenswert auch für Leute, die schon länger im Dienst sind.
Genau, eben dann auch, was auch zum Programm gehört, ist eben so weniger sozusagen auf eine praktische Ausbildung hinzielen. Da gibt es andere so Kurzbändereien, sondern den Theorierahmen aufsetzen. Das war sozusagen das Ziel. Und die Maßgabe war eben maximal den Umfang, den ich jetzt erreicht habe.
Genau, aber ich finde, das ist ja sinnvoll, gerade auch wenn man eben Studierende wirklich erreichen will, dass sie das auch mal durchlesen. Oder aber wenn man im Gemeindedienst ist, nochmal auffrischen, worum geht es eigentlich? Da wird man eben auch dicke Bücher nicht schaffen im normalen Alltag. Passt sehr gut. Du hast angefangen gleich mit zwei Zitaten, zwei Leitworten. Einmal aus einem Psalm, Psalm 84. Ich lese mal vor. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott. Und dazu von einem Autoren, den du, wie ich zu wissen glaube, sehr schätzt, der ukrainische Autor Serhij Zadan, habe ich richtig ausgesprochen? Ich glaube. Und der sagt, das Herz der kleinsten Schwalbe ist stärker als der Nebel. Die Seele des hoffnungslosesten Vogels verdient unsere Sorge. In beiden Eingangsleitzitaten kommt das Stichwort Predigt nicht vor. Warum hast du sie ausgewählt?
Das hat ein bisschen mit der Frage zu tun, die du mir vorhin gestellt hast, nämlich wie es mir beim Schreiben ergangen ist. Ich habe das Buch über einen sehr langen Zeitraum geschrieben. Also es blieb auch immer wieder liegen, weil ich mit der Form des Kompendiums gerungen habe. Sagen wir mal vorsichtig, wie stellt man homiletisches Wissen, auch eine homiletische Idee, auf so knappem Raum dar? Es fallen einem immer Dinge ein, die möchte man gerne erzählen, die möchte man gerne, die findet man wichtig, dass sie dastehen. Aber wie hält man das Format ein? Und das Zweite ist, wenn man weiß, man hat 160 Seiten, wie präsentiert man Homiletik so, dass es nicht so rein additiv wird. Und das noch erzählen, und das noch erzählen, und das noch erzählen. Und zum Dritten, kann man überhaupt heute noch eine Homiletik schreiben? Ist es, wer erwartet noch was von der Predigt? Erwarten wir in der Kirche noch was von der Predigt? Ist nicht ChatGPT sowieso das Ende der Predigtkultur oder ein neuer Anfang? Und dann war für mich irgendwann so ein Punkt, gerade als ich mich nochmal intensiver auch mit Zadan beschäftigt habe, als der Ukraine-Krieg losging und er durch Deutschland getourt ist und auch den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen habe, dass ich gedacht habe, es kann ja nicht sein, dass Autoren von Hoffnung sprechen und wir erwarten nichts mehr von der Predigt. Das war so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, ich glaube schon, dass die Geschichte der christlichen Hoffnung noch nicht auserzählt ist, aber sie muss auch erzählt werden. Und die Predigt ist ein Medium, von dieser Hoffnung zu sprechen. Christentum hat noch andere Medien, Tat, Seelsorge. Aber die Predigt ist, glaube ich, bis auf Weiteres doch noch ein adäquates Medium, auch in den Christentümern, die außerhalb von Europa sind. Und deshalb habe ich diese beiden Zitate vorangestellt. Verbunden sind sie durch das Motiv der Schwalbe, die sozusagen des Schutzes bedürftig ist, aber auch den Schutz gewährt bekommt und den Trost gewährt bekommt.
Und auch stärker ist, das Herz der kleinsten Schwalbe ist stärker als der Nebel. Die Seele des hoffnungslosesten Vogels verdient unsere Sorge. Also braucht Sorge, aber da ist eine Kraft darin, die man nicht unterschätzen darf.
Genau, das war, also ich wollte sozusagen mit den beiden Zitaten die Idee von Religion, um die diese Homiletik rumentwickelt wurde, präsentieren.
Zeigt aber auch gleich deine Liebe zur Literatur und deine Nähe oder die Nähe, die du wahrscheinlich siehst zwischen Literatur, Poesie und Predigt. Oder wo ist der Unterschied? Wenn du schon sagst, ne, Schriftsteller sprechen von Hoffnung und wir nicht mehr, ist da ein Konkurrenzverhältnis oder ist da eine innere Verwandtschaft?
Also ich würde eine innere Verwandtschaft sehen, weil ich in Literatur, insbesondere in der Poesie, die gleiche Suchbewegung entdecken kann, die es in der Religion gibt, nämlich Worte zu finden für das, was eigentlich sich dem Darstellbaren entzieht. Also über das, für das Unverfügbare Worte finden. Das Gleiche macht die bildende Kunst auch, macht ja auch die Musik. Aber wie lässt sich das, was Menschen im tiefsten berührt und angeht, in Worten ausdrücken? So diese Letztlichkeitserfahrung, dass ich eine Nähe und für mich ist die das sind wahrscheinlich auch, wie sagt man, Neigungsurteile am Ende. Für mich ist die Poesie deine nahe Verwandte. Da entdecke ich irgendwie neue Worte, auch Worte, die unverbraucht sind für die Hoffnung, die im Christentum auch getragen wird. Ich würde aber sagen, am Ende gibt es einen Unterschied. Die Predigt ist eine rhetorische Form. Also sie spricht, es muss als Rede funktionieren. Die Predigt ist jetzt kein Gedicht. Es ist auch keine Dichterlesung, sie funktioniert auch nur begrenzt durch Zitat von Gedichten, auch nicht immer. Es muss schon geschickt eingeführt werden. Es gibt also sozusagen, es ist eine andere literarische Form, aber sie sind sozusagen dem gleichen Anliegen verbunden.
Es werden Menschen angesprochen und es ist nicht nur so, dass ein Autor oder eine Autorin ein Bild ausführt, das sie im Kopf haben, sondern es gibt eine dezidierte Ansprache. Zugleich aber ist es doch noch mal eine andere Sprache als die, die jetzt so dominant ist, die journalistisch-politische Sprache, die Sachsprache oder die Empörungssprache oder die, keine Ahnung, wie soll man sagen, die Dingsprache.
Es ist eine Sprache, die mehr so auf weniger sozusagen, ich fange anders an, ist keine Sprache, die durch Begriffe fixiert, sondern die so die Zwischenräume öffnen will. So, man hat ja mal von so einem medialen Sprachgebrauch gesprochen, um zu signalisieren, das ist eine Sprache, die auf Verwandlung zählt und nicht auf Dingfestmachen von Tatsachen und von Begriffen. Und da sind sie verwandt. Und da fände ich schon auch schön, sozusagen, wenn Kirchen nicht sozusagen auf die Kanzel die Sprache der Bürokratie transportieren und der Verwaltung, sondern irgendwie so Bewusstsein dafür da ist, auf der Kanzel in der Predigt gilt es, eine andere Sprache zu finden, die vermutlich eher mit der Sprache der Poesie und der Literatur verwandt ist, als mit dem von Erlassen und
Kommentaren.
Protokollen, Kommentaren und so.
Ja, das gilt für die Sprache auf der Kanzel, aber auch für die Sprache am Altar. Es gibt ja manchmal so Fürbittengebete.
Tagesschau-Nachrichten.
Tagesschau-Nachrichten, manchmal auch in so einem, genau, wollen wir jetzt nicht über andere Leute lästern, aber es ist schon nochmal eine Entscheidung darin, dass es eben jetzt keine theologisch-dogmatische Redeweise ist, die du auf der Kanzel haben möchtest, wo bestimmte Gottesvorstellungen festgeschrieben oder auf den Begriff gebracht werden, sondern eher Zwischenräume aufgemacht werden, wo man sich diesem Wort neu annähern kann. Gott.
Und das ist ein guter Hinweis, würde ich sagen, das gilt auch für die Liturgie und für die liturgische Sprache, für Gebetstexte, dass man da sozusagen eine Sprache wählt, die sich von in einer bestimmten Weise von Alltagssprache unterscheidet, ohne dadurch artifiziell und künstlich und auch irgendwie albern zu werden, aber eine andere Sprache sich bemüht, wobei ich sagen würde, die Sprache der Liturgie und die Sprache der Predigt ist auch nicht ohne weiteres deckungsgleich. Würde für die Predigt immer noch das Moment des Rhetorischen in Anschlag bringen, dass es.
Und dann muss es zur jeweils sprechenden Person passen und muss jetzt nicht manieriert, pseudopoetisch, sonst wie sein, wissen wir. Interessant ist aber, ich erlebe es gerade bei mir selber, wie schnell man negativ über die Predigt spricht oder darüber, wie man es nicht machen sollte. Und das erwähnst du auch in deinem Buch, beziehungsweise führst du es vor. Es gibt so viele negative Klischees über die Predigt. Und zugleich ist das, was an Predigtpraxis so passiert, gegenwärtig und in der Geschichte echt, also ein unbekannter Kontinent. Ganz viel weiß man wissenschaftlich eigentlich gar nicht. Ich kenne das selber als Prediger. Meistens höre ich meine eigenen Predigten, wenn ich sie nämlich spreche. Und weiß schon auch gar nicht, vielleicht noch, was der Kollege, die Kollegin in der selben Gemeinde macht, aber was so passiert, weiß man nicht. Insofern ist es sehr stark von negativen Klischees bestimmt, wie man spricht. Und das zieht sich durch die gesamte Predigtgeschichte eigentlich durch, wie man über die Predigten der Vätergeneration zum Beispiel geurteilt hat. Die Aufklärer über die Orthodoxen, die Romantiker über die Aufgeklärten, die Liberalen über und so weiter. Wie kann man sich eigentlich ein gutes, angemessenes Bild von der Predigt machen, um mal von diesen Klischees wegzukommen? Oder haben die doch eine Funktion?
Also es ist eine gute Frage und auch ein bisschen eine große Frage, weil Predigtgeschichte ist tatsächlich ein Desiderat. Ich fange mal mit der Gegenwart an, wie man sich ein gutes Bild über die Predigt der Gegenwart machen kann. Es gibt, glaube ich, kein anderes Medium als hingehen und anhören. Mhm. Und das würde ich aber auch in Bezug auf Pfarrer und Pfarrerinnen sagen. Ich glaube, dass Pfarrer und Pfarrerinnen zu selten Predigthörer sind und Predigthörerinnen.
Reden selber zu viel.
Ja, und dann ist ein sogenannter freier Sonntag und dann geht man nicht in den Gottesdienst und nicht zum Kollegen. Ich glaube, es wäre gut, man würde sich viel mehr so wechselseitig anhören, auch um Vorstellungen von der Vielfalt der Stile und der Möglichkeiten zu entwickeln. Man bleibt, das liegt auch in der Natur der Sache, doch relativ schnell bei sich und in seinem in dem, was man kennt. Und das würde ich sagen, da müsste auch irgendwie eine Form von, in so eine Fortbildung, dass man sich integriert wird, dass man einfach mehr Predigten hört. Für die historische Predigtkenntnis ist es tatsächlich ein ganz großes Problem, dass wir kaum sozusagen Korpora haben, wo Predigten sind. Und wenn, dann sind es die Predigten der großen Kanzeln, der großen Männer, die irgendwie Zugang haben. Wir wissen fast nichts, was in der Fläche gepredigt wurde. Das wissen wir eigentlich auch heute kaum. Es gibt auch gegenwärtig kaum aktuell so dann größere Korpora. Man kann sich dann durch Homepages klicken. Das wird aber gerade in der Forschung zunehmend als ein Problem erkannt und versucht da zu arbeiten, also irgendwie Projekte aufzusetzen, in denen diesem Desiderat nachgegangen wird. Und ansonsten kann man sich nur irgendwie historisch bemühen, Predigtsammlungen zu lesen. Das ist manchmal ein bisschen mühsam. Aber auch mal auf die Spurensuche zu gehen, wo gibt es eigentlich Predigt in der Kunst? Wo kommt es in Bildwerken vor, in Romanen? Da erfährt man ja auch, wie die Leute reagiert haben.
Aber ja, das finde ich interessant. Ich hatte vor zwei Assoziationen dazu. Ich stand vor kurzem in einem wunderbaren Archiv in Wittenberg. Und da gab es, also bestens geschützt, klimamäßig und so, eine fast vollständige Reihe von Leichenpredigten aus dem 17., 18. Jahrhundert, Regal um Regal, wo man wahrnehmen konnte oder hätte lesen, nachlesen können, mit ein bisschen Zeit, wie eben Beerdigungsansprachen waren. Ich habe das aber nicht geschafft. Stattdessen habe ich lieber gelesen von einem Kollegen, der einen sehr klugen Aufsatz geschrieben hat in so einem Band über Notfallseelsorge, wie früher bei Naturkatastrophen gepredigt wurde. Und das fand ich eben total interessant, weil einerseits es mich befremdet hat, aber auch nicht überrascht hat, wie stark das Motiv des göttlichen Zorns eine Rolle spielt. Und zugleich aber, wie es dann doch auch darum geht, irgendwie Leute zusammenzuhalten, zusammenzubringen, Trost zu spenden, aufzubauen.
Bitte? War das Patrick Bahr?
Nee, das war, der Name ist jetzt gerade weg, ein neuer Band zum, zum Notfallseelsorge. Müsste ich nochmal nachgucken.
Ja, also das Interessante ist, wenn man sich mal intensiver mit Predigtgeschichte beschäftigt, ist zum einen die unglaubliche Konstanz der Form. Das ist was total Faszinierendes, dass sozusagen über Jahrhunderte hinweg scheint klar zu sein, was eine Predigt ist, wie die funktioniert. Es gibt auch so ein intuitives Wissen, wie eine Predigt identifiziert werden kann. Und ich finde es auch total faszinierend, dass theologisch doch bestimmte Dinge offensichtlich bei Predigten auch erwartet werden, sowohl von Hörerinnen als auch von Predigerinnen, dass bei Deutungen von Naturkatastrophen eben naheliegt, es könnte einen ursächlichen Zusammenhang im Handeln geben, der sanktioniert wird durch Zorn. Oder es gibt den Bedarf an Trost. Oder welche Funktion hat der Text? Ich bin oft auch erstaunt, wenn ich Predigten so lese aus dem 18. und 19. Jahrhundert und welche von der Gegenwart höre, dass ich denke, so groß ist der Sprung in der theologischen Argumentation nicht. Vielleicht erfordert auch die Situation bestimmte Dinge, also die Kanzelsituation, dass da auch so Konstanzen in der Wortwahl, im Ausdruck, im Satzbau und in der Argumentation gibt.
Deshalb würde ich vermuten, dass Konvention in der Predigtgeschichte eine viel, viel größere Rolle spielen, als man so denkt. Ja. Und dass Predigten zu besonderen Ereignissen wie, keine Ahnung, Beginn des Zweiten Weltkriegs auch nicht viel anders waren als 5 Jahre vorher oder 10 Jahre danach. Könnte ich mir vorstellen, weiß ich nicht. Aber dass da Konventionen eine große Rolle spielen. Ich selbst weiß nur, wie ich als junger Pfarrer anfing und vor allen Dingen mit diesen Erwartungserwartungen zu tun hatte. Dass ich erwartet habe, dass Leute was erwarten. Mhm. Das haben sie aber gar nicht. Also das mit den Erwartungen ist ja ein seltsames Spiel. Ja. Man erwartet ja oft irgendwas, was aber gar nicht erwartet wird und muss sich dann erst davon frei machen und dann, das geht am besten natürlich, dass man die Leute kennenlernt und sich selber in der Rolle irgendwie ein bisschen ausprobiert und mutiger wird. Vielleicht sind diese Erwartungen eben doch auch eine Fessel, die viel massiver ist als jetzt irgendwelche theologischen oder kirchenamtlichen Vorgaben, die es am Ende gar nicht gibt.
Du würdest nicht sagen, dass es so ein Grundtableau gibt, was Menschen erwarten, wenn sie eine Predigt hören, dass es irgendwas mit ihrem Leben zu tun hat?
Doch, gibt schon so ein paar Erwartungen. Aber ich glaube, dass diese Erwartungen sehr viel diffuser sind als früher. Was man sagen darf und was man nicht sagen darf.
Ich glaube, wir haben einen unterschiedlichen Erwartungsbegriff. Ich meine jetzt nicht sozusagen, was sanktioniert ist und was nicht, sondern sozusagen Gründe, warum ich da komme, was ich erhoffe, sage ich mal, was dort geschieht, dass jemand Worte findet für das, wo mir sich die Worte entziehen.
Ja.
Dass ich das in irgendeiner Form konkret auf mein Leben beziehen kann, dass ich getröstet und nicht demoralisiert rausgehe, die meisten wollen ungern belehrt werden über ihr Leben, die meisten wissen schon, wie sie es eigentlich gerne machen wollen. Sie wollen auch nicht immer gesagt kriegen, dass sie eigentlich schlecht sind. Würde ich mal so sagen, es gibt doch so, warum kommen Menschen in Gottesdienst? Und manche haben wohl schon auch eine Zuneigung zu den biblischen Texten. Kann man auch mal so ein bisschen in einer allgemeineren Form unterstellen. So, es gibt doch so Gründe, wo man sagen würde, in diesem Horizont. Und dann erwarten sie vermutlich auch, dass die Person einigermaßen zugewandt und freundlich ist. Und in diesem Rahmen, glaube ich, dann gibt es schon Möglichkeiten, das und auch das und auch das zu sagen.
Ja, okay. Da kann ich nachvollziehen. Was ich aber auch, vielleicht mal da jetzt anschließe, auch erlebt habe, ich weiß nicht, ob du dafür eine Theorie hast, eine theoretische Antwort, meine wenigen, aber größten Predigterfolge bestanden darin, dass Jahre später Menschen zu mir kamen und sagten, ich hätte dann und dann mal was gesagt, dieses und jenes gesagt, und das hätte ihnen so geholfen. Und ich konnte mich beim besten Willen nicht erinnern, es je gesagt zu haben. Aber sie haben es so gehört.
Ja, also...
Kennst du dieses Phänomen?
Ja, das kenne ich. Ja,
also, dass nicht nur die Erwartung ist, sondern dass ja das Predigthören auch irgendwie ein kreativer Prozess sein kann, der sich dem Prediger auch zu einem großen Teil entzieht. Man macht da irgendwas. Jetzt läuten die Glocken vom Berliner Dom herüber, aber ich hoffe, das stört uns nicht. Dass man beim Zuhören auch sich selber eine Predigt halten kann.
Also in der Homiletik hatten wir diese Diskussion mal. Also ganz lange gab es diesen Impuls, Predigt ist eine Rede, sie funktioniert nach rhetorischen Spielregeln, man kann es gestalten, es ist ein produktionsästhetischer Vorgang. Dann kamen die Einsprüche, die genauso waren, eben da gibt es die Hörer und Hörerinnen, die schreiben sich ihre eigene Predigt. Winfried Engelmann sprach dann vom Auredit, also da wird selbst was mitgeschrieben. Das ist ein offenes Kunstwerk, sie schreiben sich ein, sie rezipieren es auf eigenständige Weise. Ich glaube, das stimmt und dass wir das aber, wie wir das sozusagen in die Produktion der Predigt integrieren können, da habe ich noch keine so letztgültige Idee gefunden. Aber ich glaube, man muss es in Anschlag bringen, dass Menschen immer sich einschreiben und es auch tun, wenn die Predigt sehr direktiv ist. Dann reagieren sie vielleicht mit Ablehnung oder auch mit Zustimmung. Aber Menschen schreiben sich ihre eigene Predigt, indem sie sie so rezipieren, wie sie es zu ihnen passt. Und manchmal hören sie ja auch stracke Gegenteil von dem, was sie eigentlich hören sollen. Aber ich glaube, das muss man einfach wissen, dass Predigten nicht nur bestehen aus der Person, die sie halten, sondern dass das Hören einer Predigt ein genauso aktiver Vorgang ist. Und den haben wir, glaube ich, also würde ich mal sagen, dieses Hören und die Hörer als Akteure des Predigtprozesses zu begreifen, das ist sozusagen auch noch eine Forschungsaufgabe. Wir haben ganz wenig Rezipientenforschung.
Du deutest das ja in deinem Buch an. Ich komme gleich nochmal auf deine theoretischen Pointen, aber ein Punkt ist ja wichtig für dich, so habe ich das verstanden, dass Predigt jetzt nicht nur einfach ein Sender-Empfänger-Modell ist, verbaler Art, sondern das findet statt in einem Kontext, nämlich in einem Gottesdienst. Da passiert vorher was und nachher was, da gibt es Musik, da gibt es was zu gucken, da erlebt man etwas, da ist ein, und das ist dann in der Mitte, führt was hin, führt was davon fort, also diese ganze Atmosphäre und das Sinnliche, was auch mit einer Predigt mit einem Predigthören zu tun hat. Vielleicht nochmal das Punkt, du hast eben in ausgewählten Beispielen erzählst du etwas zur Predigtgeschichte, das lassen wir jetzt mal weg. Mich interessiert nochmal dein theoretischer Ansatz, denn es ist ja kein Predigt-How-To-Lehrbuch, wie man es macht, sondern es ist der Versuch, das theoretisch auch zu erfassen. Warum braucht es eigentlich eine Theorie, erste Frage? Und zweite, wenn ich sie richtig verstanden habe, versuchst du, Gegensätze zu versöhnen, nämlich so eine ganz starke Fokussierung einerseits nur auf das Individuelle oder auf das Soziale. Du versuchst eigentlich doch beides miteinander zu vermitteln. Habe ich das richtig verstanden? Aber was soll Predigttheorie eigentlich?
Ja, das ist die klassische Frage, die man der praktischen Theologie immer stellt. Was soll die Theorie? Sozusagen, viele denken, die praktische Theologie sei für die Praxis zuständig und dann würde man machen, how to do. Jetzt gehöre ich zu denen, die sagen, die praktische Theologie ist die Theorie der Praxis. Sie reflektiert sozusagen die Bedingungen der kirchlichen Praxis, die Bedingungen, die Voraussetzungen. Sie reflektiert darauf, wie allgemeingültige Regeln entwickelt werden können. Sie entwickelt keine Regeln sozusagen für den Einzelnen, wie es jetzt genau zu tun sein. Also praktische Theologie ist irgendwie nicht mal nach Zahlen, sondern Fragen nach dem, wie gemalt werden kann. Was sind die Bedingungen fürs Malen? Dann gibt es auch mal eine Zahl, wo man sagt, das ist, die stört besser nicht an beim Malen nach Zahlen. Aber sozusagen, es gibt allgemein, man reflektiert in der praktischen Theologie in allen Handlungsfeldern, nach meiner Überzeugung, auf die Bedingungen und Voraussetzungen des Handelns. Und die Praxisanwendung, die kann man ja auch keinem Individuum abnehmen. Ich kann sagen, okay, es gibt Dinge, die funktionieren naheliegenderweise besser, andere funktionieren schlechter, da kann ich darauf hinweisen. Aber ich habe es auch schon erlebt, dass Dinge, von denen ich finde, sie funktionieren nicht, bei einer bestimmten Person dann einfach funktionieren, weil sie dort passen. Und ich finde, die konkrete Anwendung, die Umsetzung von einer allgemeineren Regel, man nannte das in der praktischen Theologie auch eine Kunstregel, die muss der Einzelne für sich selbst anwenden und konkret werden lassen. Deshalb finde ich, sind Theorie-Reflexionen schon notwendig. Die bewegen sich auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Also die können sich bezüglich des, was ist eine Predigt überhaupt, kann man die diskutieren. Die kann man diskutieren auf die Inhalte der Predigt. Die kann man darauf diskutieren, welche Idee von Christentum, welche Idee von Religion liegt einer Predigt zugrunde. Die kann man auf ihre Stellung im Gottesdienst. Da gibt es viele Kontexte, aber ich finde, man muss diese Theorie-Ebenen schon diskutieren und auch kennen.
Und dann beziehst du dich natürlich auf eine lange auch Theorietradition, die nicht ganz unwesentlich bestimmt ist von schroffen Gegensätzen, Schulgegensätzen. Du selbst bist ja eher so der liberal-protestantischen Linie zuzuordnen, wenn ich das so sagen darf. Nichtsdestotrotz habe ich wahrgenommen, dass du jetzt an so ausschließenden Gegensätzen kein großes Interesse hast.
Nee, also mir ist irgendwann schon aufgefallen, dass es so in der Homiletik und auch in der Gottesdienstlehre, in der Liturgik zwei so Linien gibt, die einen betonen ganz stark. Es muss fürs Individuum funktionieren. Predigt ist sozusagen, spricht das religiöse Subjekt an und ganz ausschließlich das Subjekt. Und da wird jeglicher Gemeindekontext eher in den Hintergrund geschoben, der aber ja im Gottesdienst da ist. Und es gibt die anderen, die sozusagen diesen Gemeindegottesdienst ganz stark machen und die Predigt wie den Gottesdienst als kirchliches Handeln verstehen. Und da finde ich, das funktioniert nicht, wenn wir das gegeneinander stellen. Die Predigt ist sozusagen adressiert eigentlich immer den einzelnen Gläubigen. Anders kann ich es zumindest evangelischerseits nicht denken. Aber der Gläubige ist immer Teil einer Gemeinde und einer Kirche. Und dann ist es letztendlich Fragen, dass was bringe ich darstellerisch nach vorne. Ich habe mich aus einer liberal-protestantischen Tradition her, würde ich immer sagen, die Predigt wendet sich an den Einzelnen. Dadurch ist sie zugleich an Kirche und Öffentlichkeit adressiert. Aber ich würde die beiden Dinge zusammen sehen wollen und so auch sozusagen gegen eine einseitige Betonung des Individuums, die Gemeinde, die Kirche stark machen, gegen eine zu einseitige Fokussierung auf Kirche und dass quasi dann am Ende die Kirche der Gegenstand ihrer Verkündigung wird. Und ich sage, es geht doch auch hier evangelischerseits darum, dass Einzelne angesprochen werden, in ihrem Glauben gestärkt werden oder zum Glauben angeregt werden.
Und dabei aber wahrnehmen, ich bin Teil einer Gemeinschaft. Und das ist ja auch mal was Schönes. Das ist gar nicht so schlecht, und, wenn man eben jetzt nicht da zwangseingemeindet wird.
Eben, das scheint mir schon auch wichtig oder hoffe, dass das so deutlich wird. Es ist Teil einer Gemeinschaft, die in diesen Zeiten ihr Kennzeichen darin hat, dass sie den Einzelnen, so wie er ist, wertschätzt. Und dadurch kriegt es ja auch eine Predigt, die am Einzelnen orientiert ist, eine gesellschaftspolitische Power.
Warum ist eigentlich, aber das ist anspruchsvoll, also einfacher ist es, mal eine Linie zu fahren, vermeintliche Gegensätze zu verbinden, ist schwieriger. Warum ist aber überhaupt das Predigen so schwer? Also du hast jetzt diese Kompendium geschrieben, du lehrst es ja aber auch, gibt es da Seminare hier an der Humboldt-Uni. Ist es eigentlich so schwer oder machen wir es uns schwer? Also ich schwanke manchmal selber auch so hin und her. Manchmal denke ich, es ist gar nicht schwer. Und manchmal denke ich, oh Gott.
Also ich riskiere es jetzt mal. Ich finde es nicht schwer. Das hat in meiner Ansicht eine Tradition, dass es schwer gemacht wird. Die kommt aus meiner Lesart von Karl Barth her. Dieses sozusagen Predigen aufzuladen als ein Wort Gottes und dann schreitet man immer an einem Abgrund lang, an dem man abstürzen kann. Man soll als Mensch Gottes Wort reden, man kann aber nicht Gottes Wort reden, aber man muss Gottes Wort reden. Ich glaube, in diesem Denken ist schon, wenn der Predigtbegriff zu stark dogmatisch aufgeladen wird, dann erlebe ich, dass es schwierig wird für Menschen, wenn sie sich sozusagen unter so einem Druck sehen, Gottes Wort reden zu müssen oder Verkündigung reden zu müssen. Aber wenn man das mal rhetorisch abrüstet und in den Kanon von eigentlich, es ist eine öffentliche Reden unterliegen bestimmten Bedingungen, dann finde ich, ist es Das macht dann, das ist einfacher. Das Schwierige daran ist, würde ich sagen, dass man Klarheit über sein eigenes Christentumsverständnis braucht, über das, was, wie man Religion versteht, welchen Schlüssel man für die Schrift hat. Und man braucht auch Klarheit sozusagen, wie vermittelt man die beiden Pole. Da gibt es den biblischen Text oder die Schrift und da gibt es die Erfahrung der Menschen, wie man das vermittelt. Das ist ein anspruchsvolles Verfahren. Und da merke ich, also schwierig ist, wenn man auf die homiletische Ausbildung blickt, für Studierende ist es tatsächlich schwierig, weil sie an dieser Stelle zum ersten Mal in ihrem Studium und vermutlich auch zum weitgehend einzigen Mal diese Vermittlungsleistung unter der Prämisse präsentieren müssen, dass es ihre eigene ist. Mhm. Also ich kann mich jetzt nicht, es ist nicht wie in einer exegetischen Hausarbeit, in der ich mich absichern kann über Kommentare, es ist nicht wie in der Systematik, wo ich mich absichern kann über Fußnoten, sondern ich muss es in einer Rede, das ist ja auch eine neue literarische Form, die man bedient, muss ich es sozusagen als ich sagen, wie ich diesen Text und die Erfahrung im Horizont des Christentums zusammenbringe. Und ich glaube, für Pfarrer ist das Predigen manchmal weniger schwierig als eine Last aufgrund der Menge. Also ich kann schon mir nachvollziehen, dass nicht jeder sozusagen schreibt gerne Texte. Man muss ja auch nicht Pfarrer werden, nur weil man gerne Texte schreibt. Manche haben einfach Mühe, Texte zu produzieren, stehen vielleicht auch nicht gerne vorne und das Berufsbild sieht es aber vor, dass es mindestens einmal die Woche stattfindet.
Naja, also finde ich sehr interessant. Kommen mir so ein paar Assoziationen in den Sinn. Das erste, das nicht auch eine Männerfantasie ist, der einsame Wolf oben auf der Kanzel, der Held, der mit dem Worte Gottes ringt. Das ist ja auch eine ziemlich männliche Selbststilisierung. Vielleicht hat sich nicht nur, aber auch dadurch was verändert, dass Frauen auf der Kanzel stehen und jetzt sich in dieser Helden-Einsame-Wolf-Position vielleicht nicht sehen. Das andere ist aber dieses Thema Selbstbildung und Selbstformung, kommt ja auch in deinem Buch vor, dass wenn man das machen will, sinnvoll, und dann manchmal ist es auch ganz einfach und man sagt mal drei gerade Sachen und man erzählt mal eine alte Geschichte neu, schadet auch nichts, kennt keiner mehr. Also auch gar nicht so kompliziert, aber nur dann, wenn man selber doch das eigene Interesse an der Sache des Christentums lebendig hält und darin seine eigenen weitergehenden Entdeckungen macht. Das heißt ja nicht, dass man immer nur liest, kann nicht schaden, aber dass man vor allem in der Art, wie man lebt und arbeitet, die Sache mit Gott weiter bedenkt für sich und davon Auskunft gibt. Das ist dann aber, naja, ob man das jede Woche so gut kann. Ist dann die Frage. Nicht? Also der Druck in der Gemeinde wirklich, oder dann, wenn man sogar noch mehrere Gemeinden zu betreuen hat, dass man einfach auch zu viel spricht und diese feinen Momente, wo einem selber was aufgegangen ist, die man dann teilen kann, so viele hat man dann vielleicht gar nicht oder man spricht zu oft darüber und dann versteinert das.
Ja, also zu diesem, ich glaube, den Anfang, was du mit dem der Mann als einsamer Wolf auf der Kanzel und das mit dem religiös angesprochen sein, das ist doch der Punkt, wo ich mal die Predigtlehre von Schleiermacher ins Spiel bringe, weil ich finde, er in seiner praktischen Theologie, in seinen homiletischen Überlegungen, man kann ihn schon so lesen, dass er dieses einsame Männerwolf-Ideal abräumt. Würde ich sagen, weil er das auch zur religiösen Rede macht und sagt, da gibt es bestimmte Voraussetzungen und es einfach auch nicht theologisch überhöht. Wir haben natürlich schon so eine Tradition, dass Prediger sich in Johannes dem Täufer identifizieren und in dem leitenden Jeremia und dann stehen sie immer sozusagen da und weinen um Jerusalem und werden demnächst umgebracht ob ihrer Botschaft. Diese Tradition gibt's, aber es gibt auch so eine andere Traditionslinie, die das so ein bisschen leichter nimmt. Und von Schleiermacher gibt's eben auch die Aussage über das, sozusagen, wie hält man sich sozusagen religiös lebendig, so dass diese, bei ihm ist es ja diese Zirkulation von religiösem Bewusstsein, dass da, oder von Glauben, die zwischen Predigtperson und Gemeinde stattfindet, wie hält man sich lebendig? Und da gibt's schon so eine Vorstellung, dass die Predigtperson mit den Sachen des Glaubens, die Lehren der Kirche hieß, oder die Glaubenslehren der Kirchen, in so einem beständigen Umgang ist, dass er sozusagen ständig von dem affiziert wird, was ihn beruflich betrifft. Und ich glaube, dass wir ohne das nicht auskommen. Deshalb habe ich in dem Buch auch den Versuch gemacht, mal zu sagen, am Ende geht es nicht um Kompetenzen. Religion ist keine Kompetenz, sondern Religion ist so eine Lebenshaltungsfrage. Ich habe da jetzt mal versuchsweise gesagt, man könnte ja mal wieder über sowas wie Tugenden nachdenken. Was heißt das eigentlich, wenn einer in so einem christlichen Horizont von Glaube, Hoffnung und Liebe lebt? Und ich glaube in der Tat, dass es ohne das nicht geht, ohne dass ich da jetzt bestimmte Formen festlege, dass ich sage, okay, man muss Stundengebet halten oder so, das meine ich gar nicht, sondern sozusagen für sich persönlich einen Umgang entdecken, dass das das Pfarramt und der Prediger, Predigerinnenberuf nicht was ist, was sozusagen funktioniert nach den Regeln von Angestellten-Dasein, sondern dass es da irgendeine, wie bei Künstlern, was gibt, was einen so affiziert, dass man es immer weiter treibt. Und dann gibt es Momente, wo man, wie du gerade andeutest, wo ich schon auch sagen würde, da fällt einem keine Idee ein. Dann muss man eben die Sonntage, finde ich, auch gelassen ertragen, wo man nach Handwerk predigt.
Aber oder man macht es auch ein bisschen kürzer und singt ein Lied mehr.
Also das ist aber sozusagen, diese Idee will ich eigentlich, also ich glaube auch, dass das so ein bisschen das hinter mancher schlechten Predigt man hört auch Predigten, von denen man sagen würde, die sind jetzt nach den Regeln der Homiletik nicht sonderlich gelungen, aber man merkt der Person an, sie ist mit dem, was sie sagt, bei dem, was sie sagen möchte, religiös und was sie verkörpert. Und dann entdeckt man ja manchmal in sich selber schon eine gewisse Toleranz.
Ja, das war sehr lustig. Der Bischof hier von Berlin, Christian Stäblein, hat mal letztes Jahr so Chat-GPT-Gottesdienste analysiert. Da gibt es ja schon so ein paar Modelle. Und was er seine Konklusion, seine Erkenntnis war, man kann mit künstlicher Intelligenz richtig schöne, ordentliche, normale, konventionelle Gottesdienste machen, in denen alles richtig ist und die einem deshalb wahnsinnig auf den Wecker gehen, weil irgendwie natürlich nichts Persönliches, keine Brechung da ist. Das kenne ich auch, wo ich sagen würde, ich habe Predigten erlebt von Menschen, die wirklich jetzt nicht handwerklich gut waren, die mich aber berührt haben, weil da etwas sich geöffnet hat und eine Form von Solidarität irgendwie sich einstellte im Raum zwischen mir und dieser Person. Und das ist eben nichts, was man mit Kompetenzmanagement betreiben könnte oder mit künstlicher Intelligenz.
Ja, eben, man merkt, die Person ist selbst berührt von dem, was sie, also nicht von sich berührt, sondern von dem Gegenstand, über den sie spricht. Man spürt ihr ab, irgendwie trägt sie das auch durchs Leben in allen Brechungen und dann wird man ja auch toleranter immer tragen, sozusagen, wenn das jetzt handwerklich missglückt ist oder wenn man denkt, naja, da waren jetzt drei Schlüsse an der Rede, einer hätte auch genügt, dann einfach so. Und deshalb glaube ich, dass in der Tat so ein Moment von ich komme als Person ins Spiel nicht unwesentlich ist. Da kann ich nochmal zu der Predigt, über die wir anfangs sprachen, von Bischofin Budikum, da gibt es mittendrin, also bevor sie den Übergang macht, die drei Glaubenshaltungen zu empfangen, sagt sie deutlich, also es gäbe Politik und Politik würde nach anderen Regeln funktionieren und da gäbe es am Ende auch Sieger und Verlierer und sie wäre nicht naiv, sagt aber dann, aber ich spreche hier as a person of faith. Und ich glaube, das ist so, da markiert sie sozusagen ihre eigene Rednerinnenposition und ich glaube, wenn sowas erkennbar wird im Vollzug, dann geht in der Predigt sozusagen kurz mal der Himmel auf und ich glaube, es ist auch nicht ersetzbar. Ich glaube, es ist, und deshalb meine ich auch, kein Predigt lehre, keine Methoden liefern, weil das kann ich nicht lehren. Das muss jeder so sagen. Ich kann so sagen, es gibt die und die Möglichkeiten und es gibt die und die schlechten Möglichkeiten, aber ich kann das, am Ende kann ich das nicht lehren, wie Menschen mit ihrem, ich sag jetzt persönlichen Glauben, man kann Frömmigkeit sagen, man kann Spiritualität sagen, damit umgehen und wie sie dafür Worte finden.
Eine Predigt sollte ja vor allen Dingen eines nicht sein, nämlich zu lang. Deshalb versuche ich jetzt dieses Gespräch zu einem humanen Zeitmaß zu Ende zu bringen. Und eine letzte Frage, ein Ausblick, obwohl ich mich selber jetzt mir selber widerspreche. Das, was du als das Besondere der Predigt gerade beschrieben hast, da begegnet mir eine Person of Faith und erzählt mir über ihren Glauben etwas und das berührt mich. Das ist für mich, außer jetzt bei dieser Bischöfinnenrede, ganz wesentlich damit verbunden, dass diese Person und ich im selben Raum sind. Dass ich die irgendwie körperlich irgendwie spüre, wahrnehme. Deshalb nur kurz der Blick in die digitale Gegenwart und Zukunft. lässt sich das alles, was du gerade beschrieben hast, was das Wertvolle und Kostbare und Schöne ist, lässt sich das digital vermitteln? Jetzt haben wir gerade ein Beispiel gehabt, wo es ganz gut funktioniert hat, aber das ist ja eher die Ausnahme. Oder gilt für den digitalen Raum, ich meine jetzt der Podcast ist ja auch digital übertragen. Also wie funktioniert das?
Also es ist eine gute Beobachtung, dass ein das persönliche Berühren oft auf so was wie gemeinsame Präsenz angelegt ist. Ich glaube, dass die gemeinsame Präsenz nämlich auch absichert, dass die Person, wenn sie über sozusagen in ihrem persönlichen Glauben erkennbar wird, dass es trotzdem so was Allgemeines hat. Dass dieses, also die sagt ja was Persönliches, was aber verallgemeinerungsfähig ist und wofür die Liturgie auch steht, die wir gemeinsam feiern, die bringt ja dann all die Traditionen und was für alle gilt zur Sprache und sichert damit diese persönliche Predigt davor ab, sozusagen privat und trivial und irgendwie auch ein bisschen ich-bezogen zu werden. Da habe ich in der Tat noch keine Antwort, wie das im digitalen Raum passieren könnte, weil wir stellen ja fest, die ganzen, also jetzt meine ich nicht Predigtübertragungen, das war ja eine Predigtübertragung, sondern die Form sozusagen, wenn die religiöse Kommunikation im digitalen Raum über Instagram oder so läuft, da merken wir ja schon, dass es sehr viel persönlicher im Sinne von privater wird. Dass sozusagen Charakter von Zeugnissen, von Bekenntnissen, also diese Art der Redeformen dominieren und weniger die Predigt, in der ja die Predigtperson ich sagt, aber wir meint oder wir sagt und ich sagt. Da gibt es ja dieses Wechselspiel von ich und wir, von individuellem und allgemeinem ist ja in der Predigt sehr viel ausgeprägter, als wenn ich sozusagen in die digitale Kommunikation gehe. Vielleicht, ja, ging auch deshalb von dieser Predigt, über die wir gesprochen haben, das Ende so viral und nicht der Rest, weil es ja auch ein Bekenntnisakt war.
Ja, obwohl ich interessant finde, du hast einige für mich sehr wesentliche Leitunterscheidungen noch kurz mal hier eingeschmuggelt. Ich finde eben auch, Predigten sollen persönlich sein, aber nicht privat. Das kann ich nicht ertragen, das möchte ich auch nicht. Und natürlich hat das digitale Format die Versuchung, viel zu vermeintlich privat zu werden, ohne dass es dadurch persönlich würde.
Genau.
Aber da fallen mir als älterer Herr wirklich vor allen Dingen nur die Dinge auf und ein, wie man es nicht machen sollte. Interessant ist natürlich schon die Frage, ob das nicht doch auch gelingt. Warum eigentlich nicht? Also wenn Podcasts ja irgendwie funktionieren, zwei Leute unterhalten sich, warum sollte das Predigen nicht auch digital funktionieren? Ich weiß noch nicht, wie es geht.
Und wir haben ja noch ein bisschen Zeit.
Vielen herzlichen Dank, liebe Ruth. Zum Schluss noch mal ein bisschen die Werbung für deine sehr schöne Homiletik. Bei Pohlhammer erschienen, Ruth Konrad. Sehr lesenswert, wie alles aus deiner Feder. Vielen Dank, liebe Ruth.
Danke für die Einladung.